Liebe Greifbar-Gemeinde, und heute, weil wir das sonst sehr selten machen, auch mal so von der Ferne einen Gruß an alle, die uns dann ab morgen auch online hören und die nie einen Gruß abkriegen bei uns. Also sind jetzt zwar nicht hier, aber auch die sind herzlich gegrüßt. Liebe Greifbar-Gemeinde, ich falle mal heute mit der Tür ins Haus. Worum geht es? Antwort: Es geht um das Hören. Und es geht darum, dass wir mit dem Hören es alles andere als leicht haben. Kurt Tucholsky hat einmal gesagt, der Mensch hat neben dem Trieb zur Fortpflanzung und zum Essen und Trinken zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören. Ganz anders empfiehlt es uns ein namenloser Mensch am Rande des Neuen Testamentes, dem wir den Hebräerbrief verdanken. Und das ist unser Text für heute Nachmittag. Darum gilt, was der Heilige Geist sagt: Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig, so wie beim Aufstand an dem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. Das ist vom Zusammenhang her der sogenannte Wochenspruch für diesen Sonntag. Und dieser Sonntag steht auf der Grenze zwischen der Weihnachtszeit und der Passions- und Osterzeit. Das ist also der Wochenspruch für diesen Sonntag. Und dieser Sonntag hat einen seltsamen Namen. Er heißt Sexagesimae. Das ist lateinisch und bedeutet 60 Tage. 60 Tage vor Ostern. Der Sonntag könnte auch Quadragesimae heißen, tut er aber nicht. Das wäre jedenfalls auch lateinisch und würde bedeuten 40 Tage, nämlich 40 Tage nach Weihnachten. Wie jeder Sonntag im Jahr hat er sein eigenes Thema. Die Sonntage eines Jahres führen uns sozusagen herum im Land des Glaubens und zeigen uns immer eine Besonderheit. Jeder lenkt den Blick auf ein bestimmtes Thema, das für unseren Glauben irgendwie wichtig ist. Heute ist es das Hören. Und ich müsste es eigentlich genauer sagen, es geht um das Hören als Zuhören, als ein Hören, für das ich mich entscheide. Das Hören, bei dem ich mich öffne. Das Hören, das sich wirklich etwas sagen lassen möchte. Und damit, Kurt Tucholsky, tun wir uns schwer. Es ist ganz offenbar so, dass es neben der akustischen Wahrnehmung, sozusagen als dem Hören erster Klasse, einer Entscheidung bedarf, damit es auch zum Hören zweiter Klasse kommt. Zum sich öffnen, zum Anhören und zum Aufnehmen des Gehörten. In unserem kurzen Bibelwort, das können wir ja schon mal festhalten an dieser Stelle, ist nicht das das Problem, dass wir die Stimme nicht hören könnten oder würden. Es ist das Problem, dass wir sie hören, aber nicht hören wollen. Dass wir sie hören und uns verschließen. Wir machen dicht. Unser Hören bleibt in der ersten Klasse. Es kommt nicht in die zweite Klasse. Wir öffnen uns nicht, verschließen uns. Wir hören nicht an, sondern hören weg. Wir nehmen nicht auf, sondern stoßen von uns. Und darüber soll ich nun heute mit euch sprechen. Und das bedeutet, über die Alternative, die sich in unserem Leben mit Gott wieder und wieder stellt. Die Alternative lautet: auf Gottes Stimme hören und darauf Acht haben oder Gottes Stimme hören und das Herz hart machen. Und es ist ziemlich naheliegend, dass wir mit Nachdruck gebeten werden, die richtige Wahl zu treffen. Entscheide dich fürs Hören. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid bitte nicht so starrsinnig, so wie damals beim Aufstand an dem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. Drei Runden müssen wir drehen, um zu verstehen, worum es hier geht. Erstens, in welchem Sinn kann man davon reden, dass wir Gottes Stimme hören? Und zweitens, wie unterschiedlich stellt sich das Problem, das damit verbunden ist, in unserem Leben dar? Und drittens, was bekommen wir eigentlich zu hören, wenn wir zuhören? Und weil das ziemlich schwere Kost ist, werde ich heute ziemlich viel in Geschichten verpacken. Also los. Das Erste. In welchem Sinn kann man davon reden, dass wir Gottes Stimme hören? Hier gibt es ein ganz grundsätzliches Problem. Wir reden davon, weil es der Hebräerbrief auch tut, man könne tatsächlich Gottes Stimme hören. Das ist in frommen Kreisen überhaupt nicht anstößig oder seltsam. Im wirklichen Leben schon. Ich habe nur spaßeshalber Stimmen hören gegoogelt. Eine 250.000 Treffer. Und es ist ziemlich einfach, die aufzuteilen. Die eine Hälfte dieser 250.000 stammt aus der Psychiatrie und die andere Hälfte dieser 250.000 stammt aus der Esoterik. Und die aus der Esoterik teilt sich nochmal in zwei Hälften ein, nämlich die einen, die sagen, wie wunderschön es doch ist, mit Engeln und Geistern zu kommunizieren, und die anderen, die sagen, es sei doch ganz schrecklich, wenn uns verschwörungstheoretisch die bösen Geister überfallen. Da sind wir dann schon fast wieder in der Psychiatrie. Es sind bis zu 10% der Menschen, die irgendwann in ihrem Leben solche akustischen Phänomene hören, Stimmen hören. Bis zu 10%. Sie hören vernehmlich Stimmen. Martin Luther, ihre Schwiegermutter oder den dunklen Nachbarn, der sie verfolgt. Wahlweise. Mal geht es vorüber und mal wird es zum quälenden Begleiter der Tage und Nächte. Ich sage das deshalb mal, weil wir manchmal mit unseren frommen Worten ein bisschen aufpassen müssen, was wir da eigentlich sagen. Stimmen hören ist alles andere als harmlos. Wir müssen also ein bisschen genauer hinschauen, was denn eigentlich gemeint ist, wenn es hier heißt, wenn ihr heute seine Stimme hört. Wie höre ich denn Gottes Stimme, ohne dass es ein esoterisches oder ein psychiatrisches Phänomen ist? Da wird's nun spannend. Der Wochenspruch fängt ja an mit einem Hinweis. Ganz am Anfang heißt es, darum gilt, was der Heilige Geist sagt. Was sagt denn der Heilige Geist? Naja, er sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört. Moment, Moment, wo sagt das denn der Heilige Geist? Aha, es ist ja keine Erfindung des Menschen, der den Hebräerbrief geschrieben hat. Der zitiert ja hier nur, und zwar einen Psalm, also ein Gebet aus dem Alten Testament. Er sagt also, erstens, der Heilige Geist spricht. Zweitens, er sprach damals durch einen Psalm. Und drittens, er spricht heute zu uns wieder durch diesen alten Psalm. Wie höre ich also Gottes Stimme? Indem ich auf den Heiligen Geist höre. Und wie höre ich auf den Heiligen Geist? Indem ich auf die alten Worte in der Bibel höre. Und dann kann es sein, dass der Heilige Geist die alten Worte nimmt und ich merke, wow, jetzt wird mit mir geredet. Der Geist und die Bibel. Das macht Sinn. Ich kann es ein bisschen weniger kompliziert sagen. Gottes Stimme hören wir, wenn wir also auf die Worte der Bibel hören, sei es, dass wir die Bibel ganz alleine für uns lesen, sei es, dass wir uns austauschen und nachdenken über die Bibel in unseren Kreisen, sei es, dass uns die Bibel im Gottesdienst in Predigten ausgelegt und erläutert wird. Es ist so, wie es im Hebräerbrief heißt. Hier redet der Heilige Geist. So lässt sich Gottes Stimme hören, und das ist weder psychiatrisch noch esoterisch. Das ist übrigens kaum je etwas Akustisches. Es ist anders, es ist mehr, es ist tiefer. Es ist, dass wir in unserem Innersten merken, es geht um mich. Wir können also Gottes Stimme hören, heute. Aber damit, liebe Gemeinde, fangen die Probleme erst an. Und darum zweitens, wie unterschiedlich stellt sich das Problem in unserem Leben dar? Im Hebräerbrief geht es ziemlich vom ersten bis zum letzten Kapitel darum, dass es gehörig schief gehen kann mit dem Hören. Und es gibt sehr verschiedene Gründe, warum das mit dem Hören der Stimme Gottes schief geht. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese Gründe gut zu unterscheiden. Im Hebräerbrief geht es um eine ganz bestimmte Variante des Scheiterns. Und zu der komme ich auch gleich, keine Sorge. Aber weil es nicht die einzige Variante ist, warum das Hören scheitert, möchte ich euch von ein paar Leuten erzählen, die mit dem Hören so ihre Probleme hatten. Und meine Bitte an euch ist jetzt folgende. Es wird Mitarbeit erwartet heute Nachmittag. Semester ist jetzt vorbei, also kann man wieder freie Arbeitskapazitäten einsetzen, jedenfalls die Studenten. Also, ich bitte euch einfach mal zu gucken bei den vier Beispielen, die jetzt kommen, ob irgendwas in euch anklingt nach dem Motto, das könnte meins sein, das könnte wirklich meins sein. Mein erstes Beispiel ist Samuel. Samuel war das späte Wunschkind einer frommen jüdischen Familie. Er kam ziemlich früh in seinem Leben ins Internat. Seine Eltern vertrauten ihn einem religiösen Führer an, der ihn erziehen sollte. Und ganz offensichtlich war in dieser Hinsicht in seinem Leben bisher nicht furchtbar viel passiert, denn Samuel hat religiös von Tuten und Blasen keine Ahnung. Null. Eines Nachts hört er eine Stimme und die ruft ihn. Samuel. Der Samuel denkt, sein Lehrer habe ihn gerufen. Also weckt er seinen Lehrer, aber der schickt ihn wieder ins Bett. Wie in jeder guten Geschichte muss ich das Ganze dreimal wiederholen, damit wir es begreifen. Und endlich wird dem Lehrer klar, dass Gott den Samuel rief. Und so bringt er Samuel bei, die Stimme Gottes zu hören und darauf zu antworten. Als Samuel also wieder die nächtliche Stimme hört, antwortet er, hier bin ich, Herr. Dein Knecht hört. Rede. Was will uns das sagen? Wir vermögen offenbar nicht von Natur aus Gottes Stimme zu erkennen. Samuel war nicht verschlossen, er war schlicht ahnungslos. Er musste es lernen. Heute bedeutet das, wir lernen uns einzufinden. Wir lernen uns dort einzufinden, wo das Gerücht ausgeht, Gott habe da schon mal gesprochen und er könnte es vielleicht wieder tun. Wo er es früher tat und immer wieder und hoffentlich auch heute. Wo wir uns mit der Bibel befassen und darin auf Gottes Stimme warten. Aber es geht noch um etwas anderes, das wir dabei üben müssen. Nämlich still werden. Uns nicht nur einfinden, sondern auch einstellen. Uns bereit machen. Manchmal denken wir vielleicht, wo ist Gott bloß? Vielleicht ist Gott doch jetzt gerade mal nicht hier. Aber das liegt oftmals nicht daran, dass Gott nicht da ist. Es liegt vielmehr daran, dass wir nicht da sind. Dass wir zwar die Bibel öffnen, aber nicht wirklich da sind. Wie Samuel müssen wir lernen, da zu sein, still zu werden, Ablenkungen auszusperren, vielleicht ruhig zu atmen und Gott zu bitten, rede Herr, dein Knecht hört. Samuels Problem ist nicht böser Wille und Verschlossenheit, es ist Mangel an Erfahrung. Ein wichtiger Dienst, den wir einander in der Gemeinde tun können, besteht darin, uns zu helfen zu hören und die Stimme Gottes in der Bibel wahrzunehmen. Ist das dein Fall? Der zweite, um den es geht, ist ein völlig anderer Knabe, Jona. Jona hat ein komplett anderes Problem. Er ist wahrscheinlich der mieseste Prediger im ganzen Alten Testament, aber das ist eine andere Geschichte. Er weiß haargenau, wann Gott mit ihm redet. Er hat es erlebt. Jona bestreitet keinen Moment lang, dass Gott mit ihm geredet hat. Jona hat Gott gesagt, du gehst jetzt in die große Stadt Ninive. Und dort sagst du den Menschen, dass ihr schlimmes Verhalten nicht länger geduldet wird. Der Tag des Gerichtes ist nah. Jona hat jedes Wort verstanden. Und er hält das, was er da gehört hat, nicht für ein Problem, bei dem ihm der Psychiater helfen könnte. Aber wer ihm helfen könnte, ist der örtliche Hurtigroutenanbieter. Jona will nicht nach Ninive, er will nur noch hurtig weg. Denn Jona ahnt, dass seine Botschaft nicht willkommen ist. Jona fürchtet sich vor der Reaktion der Menschen, klein Jona in groß Ninive. Er hat verstanden, aber er weiß, dass das, was er gehört hat, ihn sehr viel kosten wird. Und er fürchtet die Konsequenzen dessen, was er dann tun müsste. Und darum sagt er, danke, aber nein, danke. Lieber Gott, ohne mich er hört, aber er will nicht hören. Also flieht er vor Gott. Natürlich klappt das alles mit der Flucht gar nicht. Gott fängt ihn immer wieder ein. Am Ende landet Jona doch in Ninive. Für uns heute reicht aber als zweite Möglichkeit, wir hören Gottes Stimme. Aber es ist unangenehm und wir fürchten die Folgen. Das ist übrigens schon ein ganzes Stück näher an dem dran, was auch der Hebräerbrief meint. Vorsicht, sagt er, wenn ihr seine Stimme hört, dann ist es nicht klug, vor Gott wegzulaufen. Der dritte ist Saul. Saul ist der erste König, den das junge Königreich Israel bekommen hat. Er war ein Hoffnungsträger. Äußerlich attraktiv, gut gebildet, klug, vornehme Familie. Er war ein Mensch, den Gott gerufen hatte. Und da ist ganz viel Hoffnung am Anfang. Es hätte so gut werden können. Anders als Samuel weiß Saul sehr genau, wie man auf Gott hört. Anders als Jona finden wir bei ihm nicht die eine schnelle, große, falsche Entscheidung, die ihn vor Gott fliehen lässt. Saul ist fast schon tragisch. Sauls Leben scheitert, weil er sich so ganz allmählich, Schrittchen für Schrittchen aus der Nähe Gottes entfernt. Es sind an und für sich keine großen Fehler, die er macht. Hier und da tut er nicht, was Gott ihm sagt. Hier und da sucht er sich die falschen Ratgeber. Hier und da verhärtet er sich in seinem Ungehorsam. Er driftet. Er driftet. Er treibt ganz allmählich ab vom Kurs, bis es zu spät ist. Bis er Gott nicht mehr hören kann. Bis alles aus dem Ruder läuft. Ich erwähne den Saul, weil das vielleicht am ehesten unsere Gefährdung ist. Wer eine Weile im christlichen Glauben unterwegs ist, der wird in der Regel nicht so schnell die Flucht ergreifen wie Jona. Aber vielleicht fängt er an zu driften. Hier und da ein Nachgeben, hier und dort ein Nachlassen. Ein Nachgeben in Entscheidungen, bei denen uns anfangs noch das Herz klopft, ob das jetzt wohl so in Gottes Sinne ist? Und ein Nachlassen in dem, was uns eigentlich bei der Sache hält, im Beten, im Hören, im Dienen und in der Zugehörigkeit zu unserer Gemeinde. Erst merkt man es selbst kaum. Und die Menschen um uns herum merken es auch nicht gleich. Aber wir haben angefangen zu driften. Beim Typ Saul sind wir noch ein Stück näher an dem dran, was auch der Hebräerbrief sagt, wenn er warnt, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht halsstarrig. Und das ist das letzte Beispiel. Das ist nun Israel in der Wüste. Dieser merkwürdige Satz in unserem Bibelwort, wie damals bei der Versuchung in der Wüste. Worum geht's da? Israel war ein Volk von Sklaven, unterjocht in Ägypten, gedemütigt, ausgebeutet und missbraucht. Aber Gott hatte das Schreien der Menschen gehört. Und Gott hatte Israel befreit. Mose hat in Gottes Auftrag das Volk herausgeführt, durchs Meer hindurch und in die Wüste und damit auf den Weg in ein Land der Freiheit. Nun hatten die Probleme am ersten Tag schon angefangen. Da waren sie also in der Wüste. Und in der Wüste war dummerweise die Nahrungsmittelversorgung suboptimal. Was tat das Volk? Es fing an zu murren und zu meckern. Und was tat Gott? Er half. Er versorgte die Menschen mit Brot und Fleisch. Kurz danach stellte sich ein neues Problem ein. Diesmal fehlte es nicht an Nahrungsmitteln, diesmal fehlte es an Wasser. Day Zero in der Wüste. Was würde jetzt passieren? Hatten die Menschen gelernt, hatten sie die Erfahrung verinnerlicht, also tief in sich aufgenommen, dass Gott immer zur rechten Zeit das Nötige gegeben hatte? Hatten sie das in sich verankert? Hatten sie gehört, dass Gott ihnen zurief, ich bin der, der für euch da ist? Vertraut mir, ihr könnt euch auf mich verlassen. Hatten sie daraus Zuversicht und Stärke gewonnen? Nein. Sie fangen sofort wieder an, zu meckern und zu murren. Wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Ägypten erscheint ihnen jetzt attraktiver als die Freiheit in der Nähe Gottes. Es ist interessant, was dann passierte. Gott hat ihnen wieder einmal geholfen, sie mit Wasser versorgt, das schon. Aber von diesem Moment an war ein Riss zwischen diesen Menschen und ihrem Gott, ein Riss, der nicht mehr geheilt werden sollte. Es ist wieder fast tragisch, aber diese ganze Generation, die mit Mose ausgezogen war, verbrachte den Rest ihres Lebens in der Wüste. Und erst die Kinder durften das gute neue Land einnehmen, das Gott doch ihren Müttern und Vätern schon versprochen hatte. Und daran, an diese Situation, denkt der Schreiber des Hebräerbriefs vor allem, wenn er sagt, macht es bloß nicht so, wie damals das rebellische Volk in der Wüste. Und jetzt können wir einen kleinen Schritt noch weitergehen. Was passiert denn, wenn wir hören und dicht machen? Sei es, dass wir wie Jona die Flucht ergreifen und einer Entscheidung ausweichen, von der wir wissen, dass sie richtig wäre. Sei es, dass wir wie Saul allmählich driften und den Kontakt zu Gott verlieren. Sei es, dass wir wie das Volk in der Wüste aus allen unseren guten Erfahrungen nichts lernen und Gott gegenüber notorisch misstrauisch bleiben. Was passiert dann? Im Wochenspruch hieß es, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig. Starrsinnig übersetzt es die Basisbibel. Verstockt übersetzt es Luther. Don't harden your heart übersetzt die englische Standardversion. Wörtlich, macht euer Herz nicht hart. Macht euer Herz nicht zu Stein. Macht euer Herz nicht hart wie einen Stein. Es ist nicht das Problem, dass Gott nicht vernehmbar wäre. Es ist das Problem, dass wir dicht machen, hart wären, unzugänglich und undurchlässig wie ein Stein. Und das ist ein ganz altes Bild für uns Menschen. Hart wie ein Stein. Vielleicht kennt ihr das Märchen von Wilhelm Hauff. Der erzählt 1827 von einem armen Köhler. Der heißt Peter Munk. Und der Peter ist bettelarm. Aber er begegnet im Wald dem Glasmännchen. Und das Glasmännchen gibt dem Peter, auch das ist jetzt klassisch, 3 Wünsche frei. Die ersten beiden sind aber so bescheuert, dass das Glasmännchen sauer wird und Peter erstmal seiner Wege zieht. Da trifft er im Wald noch eine Gestalt, nämlich den Holländer Michel. Und wenn einer schon Holländer Michel heißt, dann kann das nur der Ausbund des Bösen sein. So auch hier. Der Holländer Michel gibt dem Peter einen Wunsch frei. Peter wünscht sich natürlich Macht, Ansehen und Geld. Klar, sagt der Holländer Michel, kannst du kriegen, aber dafür musst du mir dein Herz geben. Und ich werde stattdessen einen Stein in deine Brust legen. Peter lässt sich darauf ein. Man fragt sich an solchen Stellen ja immer, was haben die vorher geraucht? Nun ist er reich, angesehen und mächtig. Aber er trägt einen Stein in seiner Brust anstelle seines Herzens. Und es hat 2 Folgen. Er fühlt nichts mehr. Weder fühlt er etwas für sich, erste Folge, Zuversicht, Glück oder Freude, noch kann er irgendetwas für andere fühlen. Mitgefühl, Vertrauen oder auch nur Zuneigung. Das harte Herz, das Herz aus Stein, macht das Leben kaputt. Im Hebräerbrief ist das die erschreckende Alternative zum Hören. Es ist das, wovor der ganze Brief warnt. Liebe Gemeinde, ich kann es euch nicht ersparen, ich kann es mir nicht ersparen. So dringlich ruft hier ein biblischer Zeuge, weil die Aussichten so gefährlich sind. Macht euch nicht hart. Bleibt zugänglich. Hört nicht nur, sondern öffnet euch. Hört an, nehmt auf, vertraut, gehorcht. Es gibt ein Modell der christlichen Gemeinde, mit dem wir am Institut gelegentlich arbeiten. Es stammt von einem Wissenschaftler namens Paul Hiebert. Hiebert sagt, jede Gemeinde lebt von ihrer Mitte. Sie lebt von Jesus in ihrer Mitte. Sie lebt davon, dass er da ist, dass er spricht, dass er ruft, tröstet, beauftragt, dass er gelegentlich korrigiert, dass er mahnt und hilft. Und Hiebert sagt weiter, das Leben in einer Gemeinde hat damit zu tun, dass sich Menschen entweder auf diese Mitte zubewegen oder von ihr wegbewegen. Samuel bewegte sich auf die Mitte zu, als er begriffen hatte, wie man das macht. Jona floh von der Mitte. Saul schlich sich ganz allmählich fort. Das Volk in der Wüste lief im Zickzackkurs, mal hin und mal weg. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, hört hin. Werdet nicht hart, bewegt euch auf die Mitte zu, wendet euch nicht von Jesus ab, sondern hört und folgt. Aber was bekommen wir, und das ist mein kurzer Schluss, was bekommen wir denn zu hören, wenn wir hören? Was hören wir, wenn wir uns nicht verhärten? Vielleicht denkt ihr jetzt, lauter schwere Sachen, unangenehme Entscheidungen, Verzicht, Blut, Schweiß und Tränen. Mag sein, mag sein. Aber das ist eine sehr verkürzte, typisch menschlich misstrauische Sicht. Das ist schon, wenn wir so denken, ein Stück unserer Sklerose, ein Stück Verhärtung des Herzens, wenn wir nur so denken. Als Jesus getauft wurde, da hörte er die Stimme aus dem Himmel. Es ist fast, als wenn der Hebräerbrief an diese Szene denkt. Jesus hört die Stimme Gottes aus dem Himmel. Was sagt die Stimme? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wenn wir Gott unser Ohr öffnen, dann hören wir, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mir nicht lästig, du bist mir nicht zu dumm, du bist mir nicht zu schlecht, du bist mir nicht zu faul, du bist mir zu wenig erfolgreich oder sonst irgendetwas. An dir habe ich wohlgefallen. Welch ein Wunder. Stellt euch das mal vor, der Vater, der es mit lauter Kindern nahezu komplett zu tun hat, die dauernd nicht zuhören wollen, der ruft in die Welt hinein, mein geliebtes Kind, an dem ich wohlgefallen habe. Mein geliebter Samuel, Jona, Saul und Israel. Das ist der Grundton, auf den alles gestimmt ist. Und dann gibt es mutige Aufträge, abenteuerliche Reisen. Dann gibt es die Bitte um Vertrauen, wenn der eingeschlagene Weg der falsche ist. Dann gibt es behutsame Korrektur, aus Liebe geborene Warnungen. Aber es ist immer auf diesen Grundton gestimmt. Mein geliebtes Kind. Und es ist unsere Tragik, dass wir uns verhärten und misstrauen. Es ist Gottes unendliche Liebe, die uns heute wieder ruft und sagt, hört mir doch bitte zu. Und macht euch nicht hart. Das war jetzt heute zugegebenermaßen schwere Kost. Und es ist nötig, dass ich das höre und vielleicht ist es auch nötig, dass ihr das hört. Ich schließe mit 3 knappen Hinweisen, weil uns nämlich, oder vielen von uns, 3 Ereignisse ins Haus stellen. Das erste. Etwa 30 von uns reisen in dieser Woche nach Dortmund. Und erleben dort den Willow-Kongress. Man kann in einem solchen Kongress komplett ein- und abtauchen. Es ist ein großes Erlebnis. Aber es ist auch eine Gelegenheit zu fragen, Gott, was redest du mir gerade zu Herzen? Rufst du mich auf einen neuen Weg? Bestärkst du mich in der Gewissheit deiner Liebe oder möchtest du, dass ich etwas endlich anpacke? 2. Hinweis. Danach werden wir in die Fastenzeit hineingehen und hier im Gottesdienst und auch in unseren Hauskreisen den Weg Jesu bis ans Kreuz begleiten. Wir werden Texte aus dem Johannesevangelium lesen und darüber nachdenken. Das ist bei Greifbar nichts Ungewöhnliches. Aber die Fastenzeit ist wieder solch eine Gelegenheit, die Stimme Gottes zu hören. An jeder Station dieses Weges, den wir gemeinsam begehen werden, an jeder Station, wird Jesus stehen und zu euch sagen, seht ihr, das war nötig, um euch zu helfen. So viel kostet es. Und an jeder Station wird Jesus stehen und zu euch sagen, siehst du, das war möglich. Das bist du mir wert. Das tat ich für dich. Und das letzte Ereignis betrifft nur eine ganz besondere Problemgruppe der Christenheit, nämlich uns Theologen. Wir gehen dann nämlich auf das Sommersemester zu. Für etliche, auch hier wird das heißen, unter anderem auf ein Seminar über Predigt und Gottesdienst. Wir werden unser Wissen aus dem Studium in hoffentlich gute Predigten eintragen. Aber dass wir Theologen viel wissen, heißt nicht, dass wir gehört hätten. Es heißt auch nicht, dass wir es mit dem Herzen erfasst hätten. Und für unser Seminar und für die Aufgabe zu predigen, hängt alles daran, ob wir als Predigende, das gebe ich so ein bisschen als Motto schon jetzt mit ins Sommersemester, ob wir als Predigende vor allen Dingen dies eine lernen. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid bitte nicht starrsinnig. Und so unvermittelt, wie ich heute begonnen habe, so unvermittelt höre ich auf. Worum ging es? Es ging darum, uns neu ans Herz zu legen, wie entscheidend für unser Leben das Hören ist. Und die dringliche Mahnung aus dem Hebräerbrief an uns heranzulassen. Macht euch bitte nicht hart, sondern hört und nehmt zu Herzen. Und wer das möchte, ruft mit Gottes Volk.